Daenerys. Sie frühstückte gerade eine Schale kalte Krabben- und Persimonensuppe, als ihr Irri ein quartänisches Kleid brachte, ein luftiges Gewand aus elfenbeinfarbiger Seide, das mit Samenperlen besetzt war. »Bring es wieder fort«, sagte Dany. »Der Hafen ist nicht der rechte Ort für eine aufgeputzte Dame.« Wenn die Milchmenschen sie für eine Wilde hielten, würde sie sich eben entsprechend kleiden. Als sie schließlich zum Stall ging, trug sie ausgeblichene Hosen und aus Gras geflochtene Sandalen. Unter der bemalten Dothraki-Weste konnten sich ihre kleinen Brüste frei bewegen. Dazu hing ein Krummdolch von ihrem Gürtel. Jiki hatte ihr das Haar in der Art der Dothraki geflochten und ein Silberglöckchen am Ende des Zopfes befestigt. »Ich habe noch keine Siege errungen«, sagte sie zu der Zofe, als das Glöckchen leise klingelte. Jiki war anderer Meinung. »Ihr habt die Maegi in ihrem Haus aus Staub verbrannt und ihre Seelen in die Hölle geschickt.« »Das war Drogons Sieg, nicht meiner«, wollte Dany dagegenhalten, biss sich jedoch auf die Zunge. »Die Dothraki würden sie nur umso mehr schätzen, wenn sie ein paar Glöckchen im Haar trug.« Das Glöckchen ertönte, als sie aufs Pferd stieg, dann läutete es wieder bei jedem Schritt des Pferdes, doch weder Ser Jorah noch ihre Blutreiter machten eine Bemerkung darüber. Um ihr Volk und ihre Drachen in ihrer Abwesenheit zu beschützen, wählte sie Rakaro aus. Yogo und Ago würden mit ihr zum Hafen reiten. Sie verließen den marmornen Palast und den duftenden Garten und zogen durch einen ärmeren Teil der Stadt, wo bescheidene Häuser aus Ziegelsteinen den Straßen fensterlose Mauern zuwandten. Hier sah man weniger Pferde und Kamele und kaum Palankine, jedoch viele Kinder, Bettler und magere Hunde. Bleiche Männer in staubigen Leinenröcken standen neben bogenförmigen Türen und sahen zu, wie sie vorbeiritt. »Sie wissen, wer ich bin, und sie lieben mich nicht«, so viel konnte Dany an ihren Blicken ablesen. Ser Jorah hätte sie lieber in ihren Palankin gesetzt, wo sie verborgen hinter seidenen Vorhängen in Sicherheit gewesen wäre, doch das hatte sie abgelehnt. Zu lange hatte sie auf Samtkissen geruht und sich hierhin und dorthin tragen lassen. Wenn sie ritt, fühlte sie zumindest, dass sie vorankam. Sie ritt nicht aus freien Stücken zum Wasser. Abermals war sie auf der Flucht. Ihr ganzes Leben war eine einzige lange Flucht gewesen, schien es. Im Bauch ihrer Mutter hatte sie begonnen zu fliehen, und sie hatte niemals angehalten. Wie oft hatten sich Viserys und sie im Dunkel der Nacht davongestohlen, den gedungenen Meuchlern des Thronräubers nur einen Schritt voraus. Fliehen oder sterben, hieß es auch diesmal. Saro hatte in Erfahrung gebracht, dass Pyat Pre die verbliebenen Hexenmeister versammelte und etwas Übles gegen sie im Schilde führte. Dany hatte nur gelacht. »Habt ihr mir nicht selbst gesagt, Hexenmeister seien kaum gefährlicher als alte Soldaten, die mit längst vergessenen Taten und vergangener Tapferkeit prahlen?« Xaro sah besorgt aus. »Und so war es auch. Aber nun, ich bin mir nicht mehr so sicher. Es heißt, im Haus von Uraton Nachtgänger brennen die Glaskerzen. Und das ist seit 100 Jahren nicht mehr vorgekommen. Im Garten von Gehane wächst Geistergras, Phantomschildkröten wurden gesichtet, die Nachrichten zwischen den fensterlosen Häusern am Hexenmeisterweg hin und her tragen, und alle Ratten in der Stadt beißen sich die Schwänze ab. Das Weib von Matos Malaravan, die einst über die mottenzerfressene Robe eines Hexenmeisters gespottet hat, ist verrückt geworden und will keine Kleidung mehr tragen. Sogar frisch gewaschene Seide fühlt sich auf ihrer Haut an, als würden 1000 Insekten darüber krabbeln. Und der blinde Sybassion-Augenesser kann wieder sehen, jedenfalls schwören das seine Sklaven. Da muss sich ein Mann schon Gedanken machen, er seufzte. Dies sind seltsame Zeiten in Quart. Und seltsame Zeiten sind schlecht für den Handel. Ich bedauere, dies sagen zu müssen, aber es wäre vermutlich das Beste, wenn ihr Quart verlasst. »Und je eher, desto besser.« Xaro strich ihr tröstend über die Hand. »Ihr müsst nicht allein gehen. Im Palast des Staubes habt ihr düstere Visionen gesehen, aber Xaros Träume sind fröhlicher. Ich sehe euch glücklich im Bette liegen, mit einem Kind an der Brust, umsegelt mit mir die Jadesee, und wir können es Wirklichkeit werden lassen. Noch ist es nicht zu spät. Schenkt mir einen Sohn, mein süßes Lied der Freude.
Schenkt mir einen Drachen, meinst du?
Ich werde euch nicht heiraten, Xaro.
Daraufhin war sein Gesicht kalt geworden.
Dann geht. Aber wohin? Weit, weit fort von hier.
Nun, vielleicht war es an der Zeit. Die Menschen ihres Kalasar hatten die Gelegenheit genutzt und sich von den Strapazen der roten Wüste erholt, doch nachdem sie ausgeruht und satt waren, wurden sie langsam ungebärdig. Dothraki waren nicht daran gewöhnt, lange an einem Ort zu bleiben. Sie waren Krieger und nicht für die Stadt geschaffen. Vielleicht hatte sie bereits zu lange in Kvart verweilt und sich von dem Luxus und der Pracht hier verführen lassen. Die Stadt hatte stets mehr versprochen, als sie gewährte, schien es ihr. Und von dem herzlichen Willkommen war nichts mehr zu spüren, seit das Haus der Unsterblichen in einer großen Wolke aus Rauch und Flammen in sich zusammengestürzt war. Über Nacht erinnerten sich die Quartener daran, wie gefährlich Drachen sein konnten. Sie wollten sich nicht länger gegenseitig mit Geschenken für sie übertreffen. Stattdessen hatte die Turmalin-Brüderschaft sich in aller Öffentlichkeit für ihre Verbannung ausgesprochen und die alte Gilde der Gewürzhändler sogar für ihre Hinrichtung. Xaro war es gerade noch gelungen, die 13 davon abzuhalten, diesen Forderungen zuzustimmen.
Aber wohin soll ich mich wenden? Ser Jorah schlug vor, nach Osten zu ziehen, fort von ihren Feinden in den 7 Königslanden. Ihre Blutreiter wären lieber zu ihrem großen Grasmeer zurückgekehrt, selbst wenn sie dazu die rote Wüste abermals durchqueren mussten. Dany selbst hatte mit dem Gedanken gespielt, sich in Vaes Tolloro niederzulassen, bis die Drachen herangewachsen und stark geworden waren. Doch ihr Herz war voller Zweifel. Jeder dieser Vorschläge fühlte sich irgendwie falsch an. Und sogar als sie entschied, wohin die Reise gehen sollte, bereitete ihr die Frage, wie sie dorthin gelangen sollten, immer noch Sorgen. Xaroxuandaxos würde ihr keine Hilfe sein, das wusste sie inzwischen. Ungeachtet all seiner Hingabe trieb er lediglich sein eigenes Spiel mit ihr und war insofern Pyat Pre nicht unähnlich.